RD.
Ich habe vorhin einen Kollegen getroffen und erzählt, was wir für ein Thema heute haben. Und dann hat er die Augen ganz weit aufgerissen und meinte, da sollten wir aber eine Triggerwarnung vorschieben.
Oh, okay.
Ich habe ihm aber dann einfach ein Pflaster gegeben und Entwarnung. Und die Entwarnung gilt auch für euch, denn heute geht's um Hypochondrie oder besser Krankheitsangst. Und ich versichere euch, niemand geht ja heute mit der Annahme raus, dass er eine verschleppte Angina pectoris hat oder Dengefieber oder eine unentdeckte Enzephalitis.
Im Gegenteil. Was ist eine Enzephalitis?
Was soll ich das wissen?
Aber
wenn du es nicht weißt,
klingt,
ne?
Klingt erstmal gut. Klingt nach etwas, das ich potenziell haben könnte, oder?
Wollen wir mal sehen.
Ja.
Wir wollen euch auf jeden Fall beruhigen und wir wollen ein bisschen für Verständnis werben. Im Fall von Anne ist das ein kleiner Schritt, denn du, mein Herz, hast ja eh schon kurzen Draht zum Thema, weil du bestimmt auch hier und da mal so ein Symptom ergoogelst und zu Hause dann schnell die Schubladen aufräumst, falls du nicht mehr lange hast. Da soll es ja zu Hause auch ordentlich sein. So stelle ich mir das zumindest bei dir vor, oder?
Ja, also ich kann mich zumindest in fast jeden wahnwitzigen Google-Verlauf reinfühlen, der irgendwie bei Magenschmerzen anfängt und mit dem Stomabeutel aufhört. Ja, da denkt man ja schnell, demnächst künstlicher Darmausgang. Dabei hat man nur irgendwie Kichererbsen gegessen oder so. Also ich glaube, bei mir hat das zum Glück noch kein pathologisches Ausmaß einer psychischen Störung. Ich achte, glaube ich, manchmal einfach so ein bisschen zu doll auf mich selbst und höre ein bisschen zu deutlich und aufmerksam in mich rein, wenn ich krank bin. Also man sollte mir, glaube ich, auch relativ schnell mal die Internetverbindung kappen. Aber durch diese Neigung zum Drama kann ich mich in dieses Krankheitsbild auf jeden Fall ganz gut reinfühlen.
Na guck, also für die Ehrlichkeit lieben wir dich schon mal. Wir versuchen heute auf jeden Fall so ein bisschen alle Aspekte zu beleuchten. Also zum einen, wie es ist, selber davon betroffen zu sein. Wo kommt das her? Wie kommt man da wieder raus? Aber es ist auch so eine kleine Bedienungsanleitung für alle, die damit zu tun haben, so Angehörige oder so. Also wie geht man mit den Ängsten und Sorgen von Hypochondern um? Kann man mal so einen Spruch bringen wie, man kann im Leben nicht alles haben, außer man ist Hypochonder? Oder ist das die weltweit einzig erfasste Situation, in der ein frecher Gag nicht hilft? Wir gucken mal.
Ich ahne das.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne, das Auer fliegt zum Fenster raus.
Und Steffi, es wird ja wohl noch halbwegs gehen, Panowski.
30 zusammen.
Ja.
Findet ihr im Wartezimmer für super Audioinhalte, findet ihr in unserer ARD Audiothek.
Das Lexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir auch heute wieder beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Krankheitsangst. Welche Medizin hilft gegen Hypochondrie? Also wie gesagt, heute gibt's was für alle, die sich selber schon mal bei dem Gedanken erwischt haben. Ja, gut, sieht aus wie ein eingewachsener Mückenstich, möchte aber lieber nicht ausschließen, dass es hierbei um ein Frühstadium von Milzbrand handelt zum Beispiel. Also wenn ihr sowas bei euch feststellt, dass ihr manchmal solche Gedanken habt und die Idee gereift ist, naja, vielleicht steigere ich mich da wirklich tatsächlich ungesund häufig rein, dann seid ihr hier genau richtig. Oder ihr habt jemanden im Umfeld, der ständig ausfällt wegen Verdacht auf Darmkrebs, also selber ausgestellt, obwohl nachweislich bei allen im Familienverbund nach dem letzten Chili Sin Carne ein bisschen Kirmes im Darm war. Und dann ist man natürlich hart genervt von der übertriebenen Krankheitsangst des Partners oder der Partnerin. Auch dann seid ihr in dieser Folge gut aufgehoben. Und am Schluss haben wir noch einen kleinen Leckerbissen, der wahrscheinlich jeden oder jede betrifft. Stichwort Männergrippe. Also Männer leiden, während Frauen schon wieder unterwegs sind zum Teilzeitjobben, zum Kinderturnen oder sowas. Also was ist da dran? Das hat ein Forscherteam untersucht, also richtige Wissenschaftler, und die haben ein klares Ergebnis. Also ob ein Großteil der männlich gelesenen Personen wirklich so Waschlappen sind, für die wir sie alle halten. Und ich spoiler mal, als das Ergebnis rauskam da.
Wir sind so übel beleidigt worden. Es sind wirklich so Sachen geschrieben worden, man sollte solche Idioten die Forschungsgelder entziehen.
Also ob es Männergrippe gibt oder nicht, erfahrt ihr am Schluss der Folge. Stark, ne?
Ja, ich hatte mein Mikro gerade kurz auf. Ich bin wieder da, Steffi. Ich wollte noch einmal vorwegnehmen, Hypochonder sein. Also ich würde mich jetzt nicht als Krankheitsangst belastet bezeichnen, aber ich will trotzdem einmal in die Bresche springen und sagen, das ist am allerbelastendsten für Hypochonder selbst und nicht unbedingt für die Menschen drumherum. Das sucht man sich ja auch genauso wenig aus wie irgendwie Flugangst oder Klaustrophobie oder was die Psyche da nicht alles im Körbchen hat. Und deshalb wird mir natürlich diese Folge auch ein Stück weit zur Selbsthilfe dienen, zumal ich in meiner Recherche mindestens einmal eine alarmierende Studie gefunden habe. Und zwar von schwedischen Forschenden.
Ach, das weiß ich.
Hast du es auch gelesen? Ja. Packen wir in die Shownotes. Achtung, Hypochonder sterben früher. Und das ist ja nun mal das allerletzte, was man als Hypochonder hören möchte. Die Studie, einmal zur Erklärung, die basiert auf Daten von über 1000 Teilnehmenden. Da wurde wirklich ein Zeitraum von über 24 Jahren ausgewertet. Ich will aber allen Betroffenen eigentlich direkt raten, lest euch das nicht durch. Ich fand es aber trotzdem erwähnenswert. Und das wird zurückgeführt auf den chronischen Stress logischerweise, ne? Der dadurch ausgelöst wird und entsteht. Das ist richtig scheiße, aber kleine Entwarnung auch an dieser Stelle, das gilt nur für Leute, bei denen das wirklich so richtig krankhaftes Ausmaß hat.
Ja, und die sterben nicht an den Krankheiten,
genau,
die sie sich ausmalen.
Nee, also es gilt nicht für Leute, die ein bisschen oft sagen, ich glaube, ich bin erkältet. Also nicht jeder Mensch, der so ein bisschen schissig mit Krankheiten ist und, sagen wir mal, keine Lust hat, zur Grippesaison in der Kita die Türklinken abzulecken, dann ist man nicht gleich Hypochonder. Da gibt's Abstufung. Steffi, ich habe, bevor wir anfangen, ne?
Ich wollte noch kurz sagen, weil zum Thema Positionen abstecken. Also während du in der letzten Folge ja geschoren wurdest wie ein Schaf im Winter und dann bibbernd und traurig,
aber
vor mir.
Eine Welle der Solidarität hat mich erreicht auf Social Media. Vielen Dank dafür an alle.
Genau. Könnte ich mir vorstellen, dass ich in dieser Folge schlecht wegkomme, denn sagen wir mal so, ich nehme das mit der Pflege von kranken Angehörigen nicht so ernst. Also meine salbenden, heilenden Worte sind irgendwie immer sowas wie, durchs Jammern wird es auch nicht besser oder in Mitteleuropa versterben weniger als 1% der Menschen an Magen-Darm-Grippe. Die sind über 70, du wirst wohl nicht der Erste sein, der diese Statistik durcheinander bringt. Oder wer 4 Stunden YouTube gucken kann, der kann auch mal eben Kasten Wasser
ins Auto bringen. Ach du und deine Empathie.
Also ich glaube einfach, ich mache es den Erkrankten möglichst ungemütlich, das kurbelt das Immunsystem an. Das
die Motivation, wieder gesund zu werden.
Ich werde das wahrscheinlich ändern zukünftig.
Ich habe im Internet einen Selbsttest gefunden. Bin ich Hypochonder, heißt der überraschenderweise. Ja. Der ersetzt bei weitem natürlich keine ärztliche Diagnose, aber ich habe trotzdem Bock, den mit dir zusammen zu machen. Nicht in Gänze, weil wir haben auch die Zeit nicht, aber so ein paar Highlight-Fragen. Folgende Frage. Kontrollieren Sie, Frau Banowski, häufig Blutdruck und Puls, untersuchen Sie Brüste und Hoden sowie Ihre Zunge mehr als regelmäßig?
Meinen Hoden?
Ja.
Meinen Hoden selten. Selten.
Aber den Rest?
Nein.
Gar nicht? Mm-mm. Tastest du dir nie die Brüste ab?
Doch, mache ich manchmal, aber jetzt, also wirklich nur, wenn ich zufällig, wenn du mich, du hast mich jetzt drin erinnert,
wenn ich dann mich zufällig da berühre. Okay.
Wenn ich sie treffe. Da meistens was drüber. Nee, das sollte ich häufiger machen, aber ich weiß nicht mehr, was ein guter Blutdruck ist. Also ich habe gar keine Ahnung.
120 zu 80, ich habe 110 zu 67. Ich bin wirklich fast nicht mehr da.
Das weiß ich während meiner Schwangerschaft. Da bekommt man häufiger
Niedrigblutdruck,
den Blutdruck gemessen.
Ja.
Und dann haben die immer gefragt, geht's Ihnen gut? Er muss niedrig gewesen.
Bei mir beim Frauenarzt klopfen, hat mir schon mal eine Frau so gegen die Stirn geklopft. Sind Sie noch da?
Ach, wirklich? Aber das ist doch gut, wenn man niedrigen Blutdruck hat.
Das ist, glaube ich, völlig okay. Okay, dann gehen Sie immer wieder zu 9 anderen Ärzten.
Mm-mm. Ich auch nicht. Hast du das?
Aber ich bin sehr regelmäßig bei denen, die ich habe, und denen gehe ich dann, glaube ich, auch auf den Pennen. Aber so, dass man sich immer wieder neue Ärzte sucht, weil man sich
hast
nicht mehr traut.
Hast du gute Ärzte? Ich habe ja nicht
für
mal,
alles.
Ich habe ja nicht mal ein Händchen dafür, einen guten Arzt zu finden.
Man hat ja auch heute nicht mehr den Luxus, sich das auszusuchen, leider, muss man auch mal so sagen.
Ich bin bei einer Ärztin. Ich gehe da hin, weil ich weiß, da kriege ich irgendwann mal einen Termin. Und dann gehe ich da ins Wartezimmer. Anne, da ist auch was los. Da sind Leute mit Appengliedmaßen. Da schiebt irgendjemand noch seinen Einkaufswagen mit seinem Leben rein. Es würde niemand merken, wenn da jemand mitten im Wartezimmer eine Sturzgeburt hätte. Und es würde einfach nicht auffallen. Und da bin ich dann. Also sie sind eigentlich ganz nett. Aber nee, ich habe es nicht so mit Ärzten. Zahnarzt halt. Aber das hat andere Gründe.
Ich stelle dich mal ein paar netten Ärzten vor, Steffi.
Das ist wirklich schön.
Das mache ich sehr gerne. Und haben Sie den Eindruck, dass Ihre Mitmenschen Ihre Sorge um die Gesundheit nicht ernst nehmen? Du hast ja nie Sorgen um deine Gesundheit, habe ich den Eindruck. Selten.
Doch.
Mhm.
Als ich letztlich so krank war, hatte ich nicht das Gefühl, dass es irgendjemand interessiert.
Mich hat es interessiert.
Aber jetzt so in meinem familiären Umfeld? Nein.
Es ist halt immer ärgerlich, wenn du mal nicht funktionierst.
Wir haben uns da doch, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass es ja auch darauf ankommt, wie man seine Krankheiten kommuniziert. Mhm. Und wenn mein Partner zum Arzt geht mit
Liebe Grüße.
Mit denselben Symptomen wie ich, da kommt er mit einem kleinen Köfferchen voller Tabletten und guten Empfehlungen nach Hause. Und ich bekomme dann gesagt, schlafen Sie sich mal wieder aus.
Ja, aber du bist auch so ein Mensch, so wie alte Leute, wenn der Pflegegrad bestimmt werden soll. Und wenn dann die kommen und dann sagen die, ich kann hier aber noch alles wissen. Genau, ich konnte mal Rock'n'Roll.
Dann kann ich den Tanz, den Shuffle.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass du da hingehst und sagst, so schlecht geht's mir nicht.
Aber ich glaube, das ist auch ein Thema von Geschlecht. Ich glaube, dass Frauen da auch meistens schlechter wegkommen.
Und letzte Frage. Sie erfahren, dass jemand eine Krankheit wie zum Beispiel Krebs oder Multiple Sklerose hat. Haben Sie Angst, diese Krankheit auch zu bekommen? Auf jeden Fall.
Ja?
Ich google sofort die Symptome und dann habe ich auch schon 4 von 8.
Mm-mm.
Gar nicht?
Mm-mm.
Oh, das, ja. Okay, wir können es abkürzen. Bei mir kam auch tatsächlich raus Tendenz zu Hypochondrie und du bist kurz vor Unsterblichkeit.
Aber du gehst damit ja mit dem Schwung guter Laune um.
Ja, weil es eben bei mir, glaube ich, auch noch weit entfernt von, also es schränkt mich jetzt im Alltag nicht ein und bringt mich nicht um Schlaf. Zu so härteren Fällen kommen wir natürlich später noch. Deshalb bitte fühlt euch nicht ernst genommen.
Dann erzähl doch mal, wen hast du denn dabei?
Ich habe dabei Dr. Anna Pohl von der Uni Köln, die leitet eine Spezialambulanz für Krankheitsangst. Ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht sagen. Die kennt sich damit aus, die spricht mit solchen Menschen, die therapiert die und unterstützt die und fängt die auf als erste Anlaufstelle und die hat viele gute Tipps und Hinweise, sowohl für Menschen, die betroffen sind, aber auch für Angehörige. Und du? Du hast ja 2.
Ja, genau. Ein Team habe ich ja schon gespoilert, das Team zum Thema Männergrippe. Da gab es im vorletzten Jahr eine Untersuchung von Forschenden der Uni Innsbruck. Und Frage war halt, stellen sich Männer bei gleicher Intensität der Erkältung wimmerpimmeliger an als Frauen? Oder trifft sie wirklich härter? Mhm. Und da habe ich mit dem leitenden, wie nennt man das, Arzt, Psychologen? Naja, auf jeden Fall mit dem, der diese Untersuchung geleitet
hat. Dem leitenden Forschenden.
Forschenden habe ich gesprochen. Ja, seid gespannt aufs Ergebnis. Könnte aber sein, dass es hier niemandem in den Kram passt. Sage ich direkt, aber es ist ja kein Wunschkonzert. Würde aber erstmal mit Benjamin starten. Benjamin Alphons sagt über sich selber, dass er unter Krankheitsangst gelitten hat. Und heute bietet er Coachings und Online-Kurse an, in denen es ja darum geht, auch eigenständig mit Ängsten vorweg, halt mit Angst vor Krankheiten umzugehen. Im Idealfall das ganze Krankheitsbild komplett loszuwerden. Wir fangen mal an mit seiner Geschichte.
Bei mir ging das relativ früh los. Ich war 15, 16, das war in meiner frühen Jugend im Endeffekt, wo ich das erste Mal so gemerkt habe, okay, irgendwie tue ich mich schwerer mit gewissen Gedankengängen beziehungsweise mit körperlichen Symptomen. Und ich habe das daran gemerkt, weil irgendwann eine Reaktion kam von außen. Na, Reaktion wie zum Beispiel, ja, jetzt stresst du dich wieder, jetzt bist du wieder mit dem Kopf zu weit in der Horrorgeschichte drin. Und ich habe innerlich halt gemerkt so, ich gehe immer vom Schlimmsten aus und spanne das Horror-Szenario bis ich die eigene Beerdigung vor meinen Augen sehe. Egal, was das für ein Symptom war, ich bin immer von tödlichen Krankheiten ausgegangen. Also jetzt nicht von Grippe, oh, ich habe eine Grippe, wie schlimm, sondern es war immer der Tod oder eine ganz schlimme Krankheit. Und Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, da kann man nicht reinschauen, ne, im Endeffekt. Dann könnte man glauben, okay, das muss ein Hirntumor sein. Aber auch alles, was mit Magen-Darm zu tun hat, kann ich auch nicht reinschauen. Wenn es jetzt eine Wunde ist an der Hand oder war, dann war ich da nicht so gleich in so einer Geschichte. Aber natürlich gab es dann auch Gedanken wie zum Beispiel, ja, was ist, wenn sich das infiziert und dann ist es so schlimm, dass keiner mehr mir helfen kann und so weiter und so fort.
Lässt sich der Stress schon nachvollziehen, den man so hat als Mensch mit Krankheitsangst?
Total. Und ich kann auch diesen Gedanken, dass man denkt, dass das tödlich endet, das kann ich auch nachvollziehen.
Wirklich?
Ja, total.
Aber dann vertraue dich mir doch mal an.
Aber hast du das nie, dass du irgendwas hast, was dich beunruhigt und du wirklich denkst, scheiße, was, wenn das jetzt was ganz Schlimmes ist und ich sterbe da dran? Hast du noch nie deine eigene Beerdigung oder eine Chemotherapie vor Augen gehabt?
Mm-mm.
Okay, also krass und interessant.
Aber ich fühle mich in euch rein. Also was macht man denn, wenn man denkt, ich bin krank, vielleicht sind meine Tage sogar schon gezählt. Natürlich, man geht zum Arzt oder zur Ärztin. Im Zweifel schickt der oder die einen dann aber nach Hause und sagt, Junge, leg dich 3 Tage ins Bett, danach ist alles wieder tutti. Und das ist natürlich schrecklich, wenn man feststellt, dieser Doktor, der handelt fahrlässig, ich muss sterben und der nimmt mich nicht ernst und da kriegt man natürlich Panik.
Absolut. Also in dem Moment, wo du wirklich dann fest davon ausgehst, dass du höchstwahrscheinlich sterben wirst, da kommt nicht nur Panik, sondern auch eine tiefe Traurigkeit. so ein Gefühl von, ja, meine Zeit ist es jetzt gekommen und was soll ich jetzt noch machen? Im Endeffekt habe ich meine eigene Beerdigung mehr oder weniger geplant, innerlich, im Kopf. Und das Komische dabei ist aber, dass ich nicht zum Arzt bin in den Momenten. Höchstens, wenn die Symptom irgendwie länger angedauert hat oder etc. pp., weil ich hatte die Angst, es wird dann noch bestätigt. Ich war zwar überzeugt, aber dann ist es praktisch final und so konnte ich zumindest noch, da war vielleicht irgendwo so ein Fenster noch der Hoffnung, dass es dann doch irgendwie von alleine wieder weggeht.
Das kann ich wiederum verstehen, darauf beruhen große Teile meines Lebenskonzepts. Also deshalb mache ich zum Beispiel auch keine Briefe auf, weil ich denke so, da steht was los. Und ich gucke auch nicht hinter
das
Sofa.
Das ist bei mir aber tatsächlich auch so. Ich renne nicht sofort, also ich mache mir die Gedanken auch, aber ich gehe dann auch nicht zum Arzt. Also entweder, weil ich dann tiefer mit dann vielleicht doch weiß, dass es Quatsch ist, oder weil ich Angst habe, dass der mir das dann bestätigt und dann wäre das ja wirklich so. Auch keine gute Begründung, aber...
Also ist auch so, wie wenn man nicht auf die Waage steigt, wenn man denkt so, Himmel.
Genau, solange ich nicht auf die Waage steige, habe ich eine Figur wie... Bar Raffaele. Kennt man den noch? Googelt sie, sie ist sehr schlank.
Seine schlanke Person. Habe ich eine Figur wie eine schlanke Person?
Wie würden Sie Bar Raffaele beschreiben? Ist eine sehr schlanke Person.
Ja. Aber ich glaube, man bekommt jetzt so einen ganz guten Eindruck, dass im Prinzip an vielen Tagen ja gar kein Alltag mehr möglich ist, wenn man da wirklich stark unter dieser Angst leidet. Und man kann sich auch niemandem so richtig anvertrauen. Also Freunde denken, der hat sie nicht mehr. Verrückt. Ne? Also es nervt ja auch wahnsinnig, wenn man so die geilste Zeit seines Lebens hat, man ist Mitte 20, man hat höchstens mal einen Kater und einer textet einen die ganze Zeit zu, dass er vielleicht eine tödliche Erkrankung hat. Mhm. Sehr wahrscheinlich sogar. Man ist auf jeden Fall ganz schön einsam. Und Benjamin hat deshalb diesen seelischen Notstand auch meistens versteckt.
Bei mir war es eher ein Leiden, das keiner sehen konnte. Außer wenn ich nach Bestätigung gefragt habe oder dieses Gespräch gesucht habe. Aber bei mir ist viel passiert hinterm Vorhang. Das heißt, ich war viel, sehr, sehr viel mit meinen Gedanken und mit meiner Innenwelt beschäftigt und habe aber wirklich auch versucht, dann trotzdem immer alles zu machen. Also für mich war das keine Option, jetzt daheim zu bleiben. Für mich war es eher schön und gut, mich irgendwie auch abzulenken, rauszugehen und zu schauen, dass die Gedanken sich vielleicht verändern oder dass ich auf andere Gedanken komme.
Macht jetzt nicht jeder so. Ist vielleicht sogar eine kluge Entscheidung von Benjamin, aber kriegt wahrscheinlich auch nicht jeder hin. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu den Strategien bei deiner Flexpertin. Die wird ja auch den einen oder anderen Krankheitsangstgeplagten kennengelernt haben in ihrer Ambulanz.
Absolut.
Nun hat man ja aber auch manchmal Beziehungen. Ne? Und der Partnerin oder dem Partner wird das wohl nicht entgehen, wenn man nicht einfach nur Kopfschmerzen hat, sondern wenigstens eine Hirnblutung. Deshalb meine Frage: Wie spricht man denn das Thema Krankheitsangst an und wie soll die Partnerin und der Partner damit umgehen? Ist ja jetzt auch nichts für den allerersten Flirt, das Thema, sage ich mal.
Deswegen war ich dann natürlich erstmal zurückhaltend. Aber das hat sich früher oder später sowieso gezeigt. Also das konnte ich gar nicht verheimlichen oder verstecken, weil mein Drang nach Bestätigung, der war so stark, dass ich irgendwann natürlich auf die Partnerin zugegangen bin und habe gefragt, hey du, ich habe da das und das, glaubst du, das könnte das und das sein? Und es war praktisch ein schleichender Prozess. Und in der Partnerschaft, bis der Partner dann wirklich auch, oder die Partnerin merkt hat, also in meinem Fall die Partnerin, okay, der ist vielleicht irgendwie ängstlich. Und da habe ich mich natürlich mehr und mehr getraut, das nach Bestätigung zu fragen, das auszusprechen, bis es dann irgendwann normal war.
Da kommen wir übrigens nachher auch nochmal zu, diese Rückversicherung, die man sich immer wiederholt und wie gut oder nicht so gut das ist, wenn man das als Partnerin oder Freund oder Eltern oder was auch immer mitmacht.
Ja, und in der Partnerschaft ist das natürlich hart belastend. Vor allen Dingen ist das auch eher, naja, eine Sache, die sich im ganz unteren Sexiness-Level abspielt,
absolut,
muss man sagen.
Total.
Aber Kommunikation hat Benjamin auf jeden Fall auch geholfen.
Ich glaube, man darf wissen, ab wann ist es dann auch gut. Na, das ist manchmal schwierig. Also meine Partnerin damals, die hat zu mir gesagt, jetzt reicht's einfach. Jetzt ist er mal gut für heute. Na? Und dann habe ich das schon kapiert. Okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann laufe ich Gefahr, dass ich das Ganze hier kaputt mache.
Was man sich übrigens sparen kann, wenn man mit jemandem mit Hypochondrie zu tun hat, ist, ihm mit Fakten zu kommen, ist ja klar. Ne?
Der Klassiker, ja. Also dieses, hey, schau mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und so weiter und so fort. Das funktioniert meistens nicht, weil es gibt dann wieder einen Anteil in einen, der Angstanteil, der dann eben sagt so, ja, es ist nicht wahrscheinlich, aber was ist, wenn es genau ich in diese Wahrscheinlichkeit reintreffe, dass ich genau ich habe? Also diese Fakten, die helfen einem nur sehr bedingt, also nicht unbedingt so stark, ja.
Das ist immer das Problem. Wenn man Angst hat zu sterben und das natürlich vermeiden möchte, ja klar, dann gibt es für mich zwei Schlussfolgerungen. Die eine ist, dass man sehr, sehr gesund leben muss. damit man sein Leben wenigstens...
Wäre logisch so, zumindest. Ne?
Oder man setzt alles auf eine Karte. Also man arbeitet so richtig die Bucketlist ab. Also Freefall, Kinderzeugen, Fernreisen, Heroin probieren, sowas. Bleibt einem ja nicht mehr so viel Zeit. Benjamin hat das so beobachtet.
Wenn man Krankheitsangst hat, ne, das ist ja immer die Frage, in welchem Maß natürlich auch. Aber dass man natürlich da ein gewisses Bewusstsein kreiert in Bezug auf Körper, Gesundheit und auch aufs Leben, weil man immer davon ausgehen könnte, hey, ich könnte jeden Tag sterben. Ein Mensch mit Krankheitsangst, den ist es viel, viel bewusster, würde ich behaupten, wie jemanden, der da jetzt wenig Berührungspunkte hat. Und das bringt aber auch den Vorteil, dass man sein Leben im Endeffekt, also wenn man einen Vorteil nennen darf, kommt darauf an, welcher Grad, wie zu sagen, dass man dann bewusster lebt und vielleicht nicht alles nach hinten schiebt und sagt irgendwann, ne?
7 Tage die Woche Bucketlist abarbeiten, klingt eigentlich nach bestes Leben. Also wenn man genug Geld hat. Das ist ja natürlich doof, ne?
Bucketlist ist übrigens ein Thema, was wir auch mal machen können. Hast du sowas?
Auch das, ich habe wirklich
nein,
gar nicht,
ich stehe hier wirklich,
ich habe
keine Krankheitsangst,
ich habe das auch nicht.
Es macht mich ja immer wütend, wenn ich irgendwo im Internet lese, der Herbst kommt, hier ist die Herbst-Bucketlist und dann stehen da so 10 Sachen, die man im Herbst gemacht haben muss. Kastanien sammeln.
Und im Herbst.
Gilmore Girls
witzigerweise,
gucken.
Im Herbst
will ich gar nichts machen.
Genau, das finde ich interessant, dass du es sagst, weil die Vorschläge, wie man den Herbst verbringen das soll. Also nicht den Herbst des Lebens, sondern den Herbst, der jedes Jahr kommt. Ne? Da steht immer dasselbe drin. Ja. Als würde ich rausgehen und sagen, heute bastel ich mir mal ein schönes Kastanienmännchen.
Ja.
Das war einfach eine gute Idee.
Das macht mich auch richtig wütend. Aber vielleicht umso lustiger wäre es, wenn wir mal eine Folge zum Thema Bucketlist, braucht man das oder sowas? Oder was,
oder was macht man wirklich im Herbst?
Ja, im Herbst des Lebens. Womit wir beim Thema Menopause werden, was übrigens auch sehr regelmäßig nachgefragt wird. Da werden wir uns auch nochmal irgendwann drum kümmern.
Alles klar.
So, jetzt schweife ich ab, Entschuldigung.
Jetzt aber die Frage aller Fragen. Wo hat sich Benjamin das denn geholt mit der Krankheitsangst?
Hauptsächlich bei mir Unsicherheit in der Kindheit. Also meine Eltern haben sich früh getrennt. Also da war nicht immer alles so rosig. Und die haben ihr Bestes gegeben, haben auch einen großartigen Job gemacht. Aber es war im Endeffekt Unsicherheit, die ich dadurch erlebt habe, die mich dazu, die das mehr oder weniger entwickelt haben. Ne? Also es ist ja Hypochondrie oder Krankheitsangst ist ja eigentlich ein Symptom für was Tieferliegenden. Und das ist im Endeffekt eine Unsicherheit. Kann aber auch ausgelöst werden durch eine schwere Krankheit, wo man dann danach hypochondrisch wird oder Krankheitsangst entwickelt. Aber in meinem Fall war es einfach Unsicherheit meines Körpers gegenüber, des Lebens gegenüber, wenig Vertrauen dem Ganzen gegenüber und das hat das Ganze bestärkt.
Kommen wir auch gleich bei meiner Flexperte noch mit zu, woher das kommen kann.
War jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Da kann ich jetzt nicht für alle sprechen.
Da kommen noch mehr Beispiele. Ich habe mir was gezerrt. Oh, das ist was Schlimmeres. Weiß man nicht genau. Steffi, man weiß es nicht genau.
Ich google gleich mal, was es sein könnte.
Nee, lass mich googeln.
Hier weißt du, was geil ist? Hier ist ja in der Nähe das Tropeninstitut.
Mhm.
Da können wir mal vorstellig werden. Da gibt es wahrscheinlich ganz tolle Sachen, die du gar nicht ergoogeln kannst.
Da kriege ich mal ein paar neue Inspirationen.
Zum Schluss vielleicht noch so eine kleine Übung, damit man sich ein bisschen reinversetzen kann in Hypochonder. Wenn ich jetzt morgens aufwache und ich habe Halsschmerzen, da machen wir was. Wir machen uns einen schönen Ingweraufguss. Das haben wir schon.
Salzwasser gurgeln.
Genau, oder ich kau direkt was.
Was kaust du denn dann?
Ja, Ingwer.
Ach so.
Ja. Die ganze Knolle schiebe ich mir in den Hals, schmeiße mir eine Ibu rein und dann hoffe ich einfach
und
nur,
gehst du joggen.
Dass der Kelch an mir vorgekommen sein. Aber eigentlich hoffe ich, dass der Kelch an mir vorüberzieht, also dass ich mich nicht erkälte. Wie ist das denn bei jemandem mit Krankheitsangst?
Da ist ja natürlich der Gedanke in die Zukunft schon viel, viel weiter. Ich habe jetzt Halsschmerzen und ich werde wahrscheinlich was Schlimmes haben, Speiseröhrenkrebs oder sonst irgendwas. Oh Gott, hilf mir bitte. Was soll ich jetzt machen? Ist es Speiseröhrenkrebs? Was kann das sein? Ist es vielleicht was anderes? Werde ich jetzt bald sterben müssen? Das sind die Gedankengänge. Und das Schlimmste, was Angehörige da machen können, auch wenn es erstmal primär hilft in dem Moment, ist Bestätigung zu geben. Nein, das ist kein Speiseröhrenkrebs. Mach dir keine Gedanken. Das hilft den Betroffenen zwar in den ersten Moment, aber langfristig macht es ihn abhängig erstens, abhängig von Bestätigung der anderen. Und zweitens kann er somit niemals Vertrauen aufbauen, weil ihm das immer wieder genommen wird. Vertrauen entsteht ja dann, wenn wir Unsicherheiten aushalten lernen.
Ich möchte mich bedanken bei Benjamin Alphons. Hatte sehr lange Krankheitsangst, ist aber durch mit dem Thema, glaube ich, und coacht jetzt Leidensgenossen und hat übrigens auch einen Podcast, der heißt Servus Happiness. Da ich mich ja im Bajuwarischen gar nicht auskenne, habe ich gedacht,
Servus heißt Hallo.
Er verabschiedet die gute Laune. Habe erstmal gedacht, das war ein trauriger Podcast.
Servus Happiness. Das war's.
Danke, mein lieber Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit zu dir, Anne.
Ja, die beste Nachricht zuerst. Es gibt Dinge wie eine Spezialambulanz für Krankheitsangst. Das allein gibt mir schon ein bisschen Frieden. Eine davon befindet sich in Köln, beziehungsweise glaube ich sogar, es ist die einzige. Sie wird geleitet von Dr. Anna Pohl von der Uni Köln. Jetzt müssen wir erstmal stark und kritikfähig sein, denn in ein Fettnäpfchen sind wir bereits mehrfach getreten. Hypochondrie. Steffi, das sagen wir nicht mehr.
Ist ja tatsächlich ein stigmatisierender Begriff, weil der mit vielen negativen Worten verbunden wird. Ne? Also Personen, die übertreiben, sich Sachen einbilden, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ich finde schon, dass das wichtig ist, dann darauf zu achten, dass man das Stigma, was die Person eh schon sehr betrifft, möglichst reduziert. Ne? Und deswegen wurde der Begriff ersetzt durch Krankheitsangst.
Ich finde, Spezialambulanz für Krankheitsangst ist eine gute Line für einen Rap.
Stimmt. Ja, das ist sehr gut. Müssen wir jetzt eigentlich nochmal mit dem Rotstift an den Folgentitel oder haben wir da Hypochondrie gar nicht benutzt? Na, jetzt wird's zu spät sein. Jetzt ist es drin.
Die Hater haben schon
Haters gonna hate.
Haben schon das Handy in der Hand und werden uns darauf hinweisen.
Also die erste schmerzhafte Lektion auf jeden Fall, die wir heute lernen, Steffi, auch du und ich, ist folgende: Humor ist nicht immer die Wunderwaffe, für die wir sie halten, weil ich glaube, genauso Leute wie du und ich, die immer schnell mit der Hand am schlechten Witz sind so ein bisschen dafür mitverantwortlich, dass der Ruf der Hypochonder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde. Ich mache da auch auf meine eigenen Kosten Witze, also damit tue ich Betroffenen aber offensichtlich keinen Gefallen, mir selber auch nicht. Also in diese Ambulanz in Köln. Ja, hast du noch einen Spruch, den du bringen möchtest oder schluckst du den gerade runter?
Den habe ich gerade gut verpackt, runtergeschluckt und vielleicht kommt er heraus.
Ganz am Ende,
da werden wir uns wundern.
Schreib, mach's doch so, notier dir alles, was du hast und ganz am Ende kriegst du nochmal eine Fläche, wo du, da können ja die Betroffenen dann wegschalten, dann kannst du nochmal alles rauslassen. Also in diese Ambulanz in Köln kommen Menschen, die diese Krankheitsangst haben. Das sind reflektierte Menschen. Die meisten kommen da schon auch mit einem Bewusstsein hin, sich da womöglich in was reingesteigert zu haben und da nicht mehr rauszukommen. Aber
trotzdem besteht irgendwo immer noch die Befürchtung, ja, was ist, wenn es jetzt doch was ist? Was ist, wenn das jetzt ein Hinweis? Das hatte ich so noch nie. Also könnte das ein Hinweis sein? Es ist wie so eine zwiespältige Hin- und Hergerissenheit. Aber es kommt ja niemand in die Ambulanz, der nicht zumindest zu einem kleinen Teil auch weiß, dass es ein Angstproblem ist. Aber das Modell ist schon sehr unterschiedlich und die Personen kommen relativ spät, weil oft auch ja gleichgesetzt ist. Es bedeutet, ich bilde mir das ein, wenn ich zum Psychotherapeuten gehe oder zur Psychotherapeutin. Und das ist nicht wahr, aber so ist das Stigma. Und das, ne, sagen einem ja dann auch alle, ja, du warst doch schon 25 Mal beim Arzt, der hat gesagt, dass es in Ordnung ist. Warum kannst du das denn nicht glauben? Und wenn das ist, dann ist es ja lebensbedrohlich. Also das zu verpassen wäre das Schlimmste, was passieren kann. Und deswegen gibt es immer da eine Stimme, die weiter sagt, was wäre, wenn das jetzt doch Krebs ist? Parkinson, ALS, Mukoviszidose, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Solche Sachen.
Ich finde,
ich weiß gar nicht, was das alles ist.
Nee, bei Mukoviszidose muss ich googeln, wie man es schreibt und was es ist. Ja. Ich weiß es auch bei vielen Sachen nicht. Ich finde das Bedrückende und auch total Nachvollziehbare an Krankheitsangst, vielleicht auch für dich als eher Außenstehende, ist ja, dass es ja gar nichts hilft, wenn einem Arzt sagt, da ist nichts. Es kommt in der Psyche nicht an zum einen, aber Krankheiten können ja jederzeit entstehen. Also man geht ja nicht einmal zum Arzt, dann checkt er einmal alle Gewerke durch und sagt, wir sind gesund. Das ist ja keine Aussage.
Geht einmal nicht alle Abteilungen.
Das ist ja keine Aussage auf Lebenszeit, sondern wenn ich zum Beispiel beim Hautscreening bin und die Ärztin sagt mir alle Leberflecken okay und wenn ich aber zwei Wochen später in Hurghada Beachvolleyball am Strand spiele und du weißt, das mache ich gern im Sommerurlaub, dann denke ich vielleicht in dem Moment, ja, aber jetzt kann ja auch was neu entstehen. Also es gibt niemanden, der einen davon so richtig erlösen kann, außer einer Therapie.
Ja, man kann sich davor gar nicht verstecken.
Genau.
Also wenn du Angst vor Tunneln hast, dann fährst du nicht mehr durch den Tunnel. So. Wenn du hypothetisch nicht so gerne fliegst, dann fliegst du nicht mehr.
Kann ich vorstellen.
Aber das ist ja immer da.
Was ich interessant finde an den Krankheitsbeispielen, die Dr. Pohl gerade genannt hat, wie gut sich Menschen mit Krankheiten ja auch überhaupt auskennen müssen. Wir haben beide schon gesagt, Mukoviszidose, ich habe das wohl schon mal gehört, aber was das genau ist, weiß ich gar nicht. Da haben sich ja Menschen im Laufe ihres Lebens ein halbes Medizinstudium und ein Drittel Doktortitel ergoogelt.
Ja und nein. Oftmals haben die Personen Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, irgendwie ungünstige Erfahrungen mit dem Medizinsystem oder dass auch Angehörige plötzlich verstorben sind oder schwer erkrankt wurden, ne, oder nicht gut behandelt werden konnten. Und dann sind es natürlich Symptome, die dort auch aufgetreten sind oder Erkrankungen, vor denen man dann selbst befürchtet, auch krank zu sein. Und teilweise kennt man sich dann damit sehr gut aus. Teilweise ist es aber auch nicht unbedingt so, weil, na, ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn jemand zum Beispiel Kopfschmerzen hat, ne, und dann testet diese Person vielleicht, könnte ich einen Hirntumor haben, indem sie ihre Hände benutzt, um quasi die Kopfhaut irgendwie zu massieren und sagt, okay, wenn es jetzt Spannungskopfschmerz irgendwie ist oder wenn das an meinem Nacken, wenn ich mich da entspanne oder massiere, dann weggeht, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass es kein Krebs ist. Und wenn es dann noch bleibt, dann könnte es Krebs sein. Es ist ja sowieso schwierig zu diagnostizieren und das, was Personen machen, um Sicherheit zu schaffen, ist oft ungünstig, um wirklich einen Schluss darauf ziehen zu können. Ne? Da wird das Beste genommen, was einem eben so einfällt, um das irgendwie selbst testen zu können.
Machst du das dann auch, so vom Spiegel, irgendwelche Bewegungen oder
das,
so?
Nee, das mache ich nicht. Also ich glaube auch oder ich hoffe, dass uns allen eigentlich schon klar ist, dass wir eben nicht Medizin studiert haben und entsprechend nicht durch reines Handauflegen irgendwie metastasierenden Hirntumor erspüren können, sondern dass man da wohl auch mal ins MRT müsste.
Da gehe ich zu einer Schamanin.
Da gehe ich immer noch zu einer vernünftigen Schamanin. So. Aber ich fühle mich trotzdem Schamanen. Ein bisschen ertappt, aber nee, so weit ist es bei mir zum Glück, wie gesagt, nicht. Und wir alle, die wir mit dem, was sie beschrieben hat, zumindest so ein bisschen relaten können, haben in unserem Umfeld ja irgendwen, der den sicher gut gemeinten Satz sagt, du bildest dir das bestimmt alles nur ein.
Das ist ja auch ein Stigma, ne? Also ich bilde mir das ein, ne? Das läuft nur in deinem Kopf ab. Und ich finde, der erste Fehler eigentlich ist, dass irgendwer glaubt, irgendwas würde nicht im Kopf ablaufen, weil alles wird von unserem Gehirn verarbeitet. Und alles wäre für jede Person auslesbar. Das bedeutet, so wie unser Gehirn arbeitet, so kann das auch manchmal Fehler machen. Und die meisten Personen kennen ja zum Beispiel optische Täuschungen, also kennen sie zum Beispiel visuelle Täuschungen als Bilder, wo sie zum Beispiel da Kreise sind und sie gucken da drauf und die drehen sich oder Linien, die nicht parallel aussehen, weil da irgendwelche Striche da sind, ne? Also wo ihr Gehirn etwas wahrnimmt, was objektiv nicht da ist, weil das Gehirn unsere Wahrnehmung baut. Das ist nicht nur für das, was wir sehen oder hören so, sondern genauso auch für das, was in unserem Körper passiert. Und deswegen ist die Wahrnehmung immer echt und immer von unserem Gehirn gemacht. Also das Symptom, was erlebt wird, wird erlebt. Aber das muss nicht immer ganz eng daran gekoppelt werden oder sein, was wirklich in unserem Körper passiert.
Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, wir haben uns da in den letzten Jahrzehnten auch weiterentwickelt, dass der Arm ab sein muss, damit man mal nicht abspült. Das ist eine Erzählung von vor 30, 40 Jahren, also da weiß man heute schon mehr und ist da auch deutlich sensibler. Selbst ich.
Jetzt raubt das ja wahnsinnig viel schöne Lebenszeit, ne? Sich ständig Sorgen zu machen um seine Gesundheit oder Gedanken über einen eventuell unmittelbar bevorstehenden Tod. Und bis zu einem gewissen Maß hat diese Gefühle, glaube ich, hätte ich gedacht, jeder Mensch, du vielleicht nicht, aber du wirst ja sicherlich auch gerne gesund sein und noch ein bisschen leben. So, darauf können wir uns einigen. Aber es gibt natürlich, aua, warte. Ah, ich habe mich ja aus Versehen laut gemacht.
Hast du was am Ohr?
Jetzt ja.
Hast du einen Tinnitus?
Ich glaube, ich habe einen Hörsturz. Kannst du mich ins Krankenhaus fahren? So, aber es gibt eine Grenze, wo es belastend und ungesund wird. Das wollte ich sagen. Und von Benjamin haben wir ja gerade schon gehört, an welchen Stellen ihn das Thema dann verfolgt hat. Und diese ständige Panik und Sorge führt bei so richtig stark betroffenen Menschen teilweise wirklich so weit, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, richtig arbeiten zu können.
Na, es gibt Probleme bei der Konzentration auf das, was ich eigentlich machen will. Das ist besonders störend, zum Beispiel bei der Arbeit, oder Personen können auch nicht mehr gut schlafen, sind dann weniger leistungsfähig, zum Beispiel, dass, wenn man die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hat, existenziell oder den Gedanken existenziell bedroht zu sein, dann kann man aber auch ja nicht irgendwie Freude an seinen Hobbys die ganze Zeit gleichzeitig haben, ne? Also es kann einen sehr schwer beeinträchtigen. Das kostet unheimlich viel Zeit für Personen, die Dinge absichern wollen, möglichst stark, und zum Beispiel sehr häufig zu Ärzten, Ärztinnen gehen. Teilweise ist das eine finanzielle Last, weil dann medizinische Untersuchungen selbst bezahlt werden. um wirklich sicher zu gehen, die eigentlich sozusagen nicht vorgesehen sind als Untersuchung, aber man hält das nicht aus ohne die Untersuchung. Also sie merken schon, das kann den ganzen Alltag verändern.
Benjamin hat ja vorhin bei dir schon erzählt, dass bei ihm anscheinend so ein bisschen fehlende Sicherheit in der Kindheit oder als Jugendlicher ein Auslöser war. Was gibt es denn darüber hinaus noch so für Mutterböden, auf denen so eine Krankheitsangst gut gedeihen kann?
Zum Beispiel krankheitsängstliche Personen machen häufig Lebenserfahrungen, die dazu führen, dass sie Annahmen bilden, so auf meinen Körper ist kein Verlass. Ne? Also ob das Erkrankungen sind, ne? Jemand kann plötzlich verstehen, plötzlich kann etwas ganz Schlimmes passieren, irgendwelche bedrohlichen Erfahrungen, irgendwelche negativen Lebensereignisse, Traumata spielen da eine Rolle. Ne? Aber auch der Erziehungsstil von Eltern zum Beispiel. Ne? Wie vorsichtig waren die Eltern im Umgang mit den Kindern? Wie viel Sicherheit haben die geschaffen? Wie sind die mit Gefühlen umgegangen? Ne? Konnte man ein Gefühl haben und das war in Ordnung so? Oder sind Gefühle was Schlechtes, was weggemacht werden, was nicht aushaltbar ist, ne? Was ein Zeichen von Schwäche ist? Also alle solchen Sachen. Und dann setzen wir das so zusammen. Dann gucken wir uns an, wie die Krankheitsängste genau im Alltag aussehen. Was löst die Krankheitsangst aus? Ist das eine Körperempfindung? Ist das ein Gedanke und so weiter? Wie ist das Gefühl? Wo spürt die Person das körperlich? Was macht die Person dann? Was sind die Konsequenzen daraus? Was lernt sie dann, indem sie das tut? Ne? Was ist, hält Krankheitsangst aufrecht? Welche vielleicht auch günstigen Strategien haben Personen im Umgang mit Krankheitsängsten schon gefunden?
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Erziehung.
Ja.
Vielleicht, ich habe das nicht nachgeguckt, aber vielleicht gibt es auch so Erhebungen, ob vielleicht Erstgeborene eher dazu neigen, eine Krankheitsangst zu entwickeln, weil da sind Eltern ja mitunter sehr, sehr vorsichtig. Und werden regelmäßig in Kinderkliniken vorstellig, wobei Kind Nummer 3 oder 4 nur hypothetisch auch der ganze Ohrring im Ohr einwachsen könnte. Und man kümmert sich rein hypothetisch. Und man kümmert sich erst 6 Wochen später darum.
Genau,
so.
rein hypothetisch gesprochen. Theoretisch, so. Ja.
Aber man kann als Eltern schon mal ein Auge drauf haben, dass man vielleicht nicht immer überreagiert, beziehungsweise das auch nicht thematisiert mit dem Kind. Einfach nur sagen, du, wir fahren ja das zufällig. Der Kinderarzt, guck mal.
Wollen wir kurz rein? Hast du 5 Minuten? Weil wir könnten ja kurz mal rein. Die werden ja sicher einen Termin frei haben. Vielleicht baut das, was Dr. Pohl gerade gesagt hat, den einen oder anderen von euch ja ein bisschen auf. Also, dass es Anlaufstellen gibt, wo einem so geholfen werden kann. Also, wenn es wirklich richtig schlimm ist, dann führt, glaube ich, an einer ordentlichen Therapie kein Weg. Oder was heißt, glaube ich? Dann führt an einer Therapie kein Weg dran vorbei. Aber selbst wenn wir uns da therapieren lassen oder ließen, ist Krankheitsangst denn eigentlich überhaupt richtig heilbar?
Krankheitsangst, ja.
So, und da atmen wir jetzt erstmal auf, Steffi.
Aber so souverän und zuversichtlich, wie sie das...
Ja,
dann ist das so.
Geil. Natürlich. Ja, und zwar mit, und das macht Angstpatienten, glaube ich, immer Bock, fahr ins Therapie.
Schade. Zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit meine Brust abtaste, um zu prüfen, ob ich Brustkrebs habe, ne, dann lassen wir das die Person auch manchmal häufiger machen, um zu testen, was macht das dann mit dem Angstgefühl. Und dann auch mal einen Tag nicht machen, was macht das mit dem Angstgefühl und so weiter. Ne? Und dann versuchen wir, günstige Strategien zu entwickeln und dass die Personen in der Therapie lernen, ihre Ängste auszuhalten. Also wir maximieren tatsächlich die Angst, also wir versuchen, sie so intensiv wie möglich zu machen, ohne dass die Betroffenen dann ungünstige Strategien zur Angstunterdrückung, Bewältigung anwenden. Und das ist sehr schwierig für die Person, sich darauf einzulassen, oft, ne? Weil das bedeutet dann, das, was ich vermeide, muss ich auf jeden Fall machen. Ich mache mir die schlimmstmöglichsten Vorstellungen. Ich rufe Körpersymptome hervor, vor denen ich große Angst habe und lerne, die Körpersymptome auszuhalten, ohne zum Arzt zu gehen, zur Ärztin zu gehen. Und solche Dinge machen wir.
Ja, diese Verfahren kennen wir schon aus unserer Folge über ungewöhnliche Phobien. Von Reis bis Ampelmännchen.
Knöpfe.
Knöpfe, stimmt.
Kommen wir mal von Betroffenen zu Angehörigen. Also zu den liebenden Menschen, die sich einerseits sorgen, andererseits vielleicht auch manchmal so fünf vor Nervenverlust sind. Es sei ihnen verziehen, dass irgendwann auch mal der sogenannte Bockfett ist. Man will seine helfende Hand dann wahrscheinlich reichen, aber vielleicht auch gern mal das Thema wechseln. Was ist denn so aus professioneller Sicht der richtige Weg, mit Menschen mit Krankheitsangst umzugehen?
Ja, genau diese Zweiteilung. Also die Person da drin, dass es dir schlecht geht, ernst nehmen. Also ne, du hast Angst, das ist total blöd für dich, du hast Angst zu sterben, du fühlst dich schlecht, ne, dein Gedanken dreht sich das Karussell, du kannst schlechter schlafen, das tut mir wirklich leid für dich. Und gleichzeitig das, was du von mir willst, dich zu beruhigen, das habe ich versucht, das klappt aber nicht. Du brauchst Hilfe von jemandem anderen, damit du mit der Angst besser zurechtkommst. Und da kann ich dich unterstützen. Ne? Also es ist so eine Mischung aus, eben die Empathie nicht zu verlieren, weil den Personen geht es wirklich schlecht, aber auch nicht Teil der Aufrechterhaltung der Störung zu sein, indem man die Person immer rückversichert.
Ich finde, das klingt ja erstmal logisch und einfach, aber es ist doch
ein schlimmes Beziehungsgespräch.
Genau. Das
gar kein Bock
sorgt
drauf.
Nicht für blendende Laune am Abendbrottisch, glaube ich. Weil um auch mal Partei zu ergreifen für die andere Seite, also für die Angehörigen, wenn in einer Beziehung von zwei Leuten immer einer durchhängt, weil er dies hat und das und weil ihm das auch nicht so gut geht oder weil er sich schonen muss, weil sonst stirbt er, dann fällt ja einer ständig aus und der andere muss funktionieren und das Doppelte vielleicht machen irgendwie. Also man könnte ja sagen, das wäre irgendwie vielleicht auch ein bisschen egoistisch.
Ja, ich nehme aber überhaupt nicht wahr bei den Personen mit Krankheitsangst, dass die in irgendeiner Form egoistischer oder selbstbedachter sind als andere Personen, ne? Gar nicht. Also die sind oftmals eher, haben die eher ein Verantwortungsthema. Also manche bekommen das auch, wenn die Kinder kriegen und dann den Eindruck haben, wenn ich dann irgendwann ausfalle und nicht mehr da sein kann für die, das ist das Schlimmste in meinem Leben. Und die haben, sind eher überverantwortlich und ne, versuchen sozusagen für ihre Familie da zu sein und so. Das ist viel häufiger der Fall, als ich, dass ich irgendwie jemanden erlebe, der irgendwie egoistischer ist oder nicht. Das ist wirklich ein reines Stigma, ne? Das stimmt auch nicht, dass die sich nicht um andere Personen auch Gedanken machen. Die machen sich eher auch tendenziell mehr Sorgen, würde ich sagen, im Schnitt.
Eine warme Dusche für das Image von Menschen mit Krankheitsangst. Steffi, ich wollte nur mal einmal sagen, das ist eine Folge, die könnt ihr sehr gut, wenn ihr Hypochonder seid, mal weiterleiten an eure Angehörigen, damit die euch besser verstehen. Oder wenn ihr Angehöriger eines an Krankheitsangst erkrankten Menschen seid, könnt ihr dieser Person diesen Podcast ja auch mal weiterleiten. Hey, es ist quid pro quo. Ihr bildet euch und klärt euch gegenseitig auf. Wir haben mehr Hörer. Ja, wessen Nachteil soll das sein? Niemandes. So. War das zu streng gesagt?
Nee, das, ich habe dir schon mal gesagt, dass ich
dir
das
gefällt
mag.
Das immer, ne?
Das,
wenn ich mal ein
ja,
bisschen.
Das macht mir Gefühle.
Okay, dann hör jetzt zu. Letzte Frage und die leitet über zu deinem nächsten
Flexperten.
Entschuldige. Es geht ja das gut gepflegte Vorurteil rum, Männer seien viel wehleidiger als Frauen, Stichwort Männergrippe. Und auch, weil Frau Pohl vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen hat, dass so ein Auslöser durchaus auch sein kann, wenn man zu Hause zum Beispiel nicht über Gefühle sprechen durfte, was ja in der Kindheit eher bei Männern als auch bei Frauen in unserer Gesellschaft, glaube ich, der Fall ist. Frage, sind Männer von Krankheitsangst, Hypochondrie, häufiger betroffen als Frauen?
Nee, beide Geschlechter haben gleich häufig Krankheitsangst tatsächlich.
So, Krankheitsangst ist ein Arschloch, aber zumindest gibt es kein Hypochonder-Gap. Und das teilt sich auf Männer und Frauen sehr fair auf. Vielen
das
Dank.
Sind doch gute Nachrichten.
Ja, total. Woo. Vielen Dank an Dr. Anna Pohl. Und nochmal für alle, die das gehört haben, vielleicht merken, scheiße, bei mir ist das doch eher ernst und nicht nur so eine drollige Macke. Die Spezialambulanz, die gibt es in Köln. Ich meine, in der Form gibt es das tatsächlich nur da. Aber
ja, die Reise lohnt sich.
Die Reise lohnt sich erstens, weil dann könnt ihr mal Steffis alte Nachbarschaft mal ein bisschen ausspionieren. Die Stadt erobern, wie man so schön sagt.
Wo ich Duftmarken hinterlassen
wo
habe.
Duftmarken
und verbrannte hast. Erde.
Genau, aber ich wollte sagen, natürlich ein gut ausgebildeter Therapeut oder Therapeutin bei euch in der Nähe kann sich ja auch schon helfen.
Gut, jetzt kurz was in eigener Sache, weil du hast letztes Mal vergessen, die Hörer und Hörerinnen darauf hinzuweisen, dass wir gerne abonniert werden wollen und dies, das.
Ja, und auch, wir werden gern mal abonniert. Mhm. Wir werden aber auch gern mal bewertet bei Spotify oder Apple Podcasts oder was gibt's noch?
Die, ja.
Podimo, nee, gibt's das? Hier und da, ne, ihr wisst
Dieser.
Schon. So, überall, wo man so Sterne vergeben kann oder was Nettes schreiben, da freuen wir uns, weil damit helft ihr uns, dass dieser Podcast noch länger existieren kann.
Ja.
Ja, naja.
Ist
guck mal,
egal.
Wie unangenehm
guck mal, ich lass
uns
das, einfach
das
aus.
Immer ist, wenn wir so
ja, aber
benehmen.
Ich wollte auch noch was in eigener Sache sagen. Und zwar haben wir Flexikon-Inventur gemacht und haben festgestellt, dass wir bald die 100. Folge versenden würde. Das überrascht niemanden mehr als uns.
Im Juni, wie Jan Böhmermann immer sagt.
Im Juni.
Im Juni.
Und wir wollen ein bisschen Bilanz ziehen und weil wir vor lauter Bescheidenheit nicht einschätzen können, was jetzt interessant war und was eher nicht so interessant war, würden wir uns freuen, wenn ihr mitarbeitet und uns
feedbackt.
Zum Beispiel könntet ihr uns gerne schreiben, welches Wissen ihr mithilfe des Flexikons vielleicht auch unnützerweise angehäuft habt, aber nicht mehr loswerdet.
Oder ihr könntet uns sagen, welchen Flexperten oder welche Flexpertin ihr besonders sympathisch, spannend, skurril, bemerkenswert gefunden habt. Oder welche unserer, ich nenne es jetzt mal ein bisschen großmäulig, Reportagen euch vielleicht, Steffi und ich, wir waren ja schon bei einem schönen Weintasting und wir waren ja investigativ unterwegs. Also da freuen wir uns über rege Beteiligung per Mail unter folgender Adresse:
flexikon@ndr.de. Das würde uns wirklich helfen und es würde uns Freude bereiten.
Genau, und daraus klöppeln wir euch dann nämlich ein schönes Jubiläum,
ja,
das da stattfinden würde, ich glaube am 10. Juni.
Flexi-Geburt.
Zu Flexi-Geburt. So, und jetzt kommen wir aber noch, und das geht jetzt aber, keine Sorge, wir haben es bald geschafft, aber einen Flexperten haben wir noch, Steffi. Dein David Riedel.
Wir schaffen das zusammen.
Ja.
David Riedel heißt der Mann, mit dem ich gesprochen habe. Und bei der ganz konkreten Vorstellung mache ich es mir jetzt einfach sehr, sehr leicht, weil er hat ein breites Angebot an Tätigkeitsfeldern, / Institutionen, bei denen er tätig ist. Und die sagt er mal lieber selber, bevor ich da was falsch mache.
Ich bin an der Medizinischen Universität in Innsbruck tätig und gleichzeitig auch beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Rehabilitationsforschung. Also
wow.
Ich habe so eine Doppel-Affiliation. Und ich beschäftige mich so im weitesten Sinn mit Psychosomatik, Psychotraumatologie und bin dort mit relativ vielen Kolleginnen aus den somatischen Fächern einfach auch gut befreundet. Und ich finde, das ist immer eine gute Möglichkeit, wie man dann auf Forschungsideen kommt. Genauso ist jetzt auch diese Sache dann dort zustande gekommen.
So, und die Idee kam nämlich da, wo im Prinzip alles von Relevanz seinen Anfang nimmt, am Tresen.
In dem Fall ist es so, dass diese Studie sogar mit einem meiner ältesten Freunde zusammen entstanden ist. Also wir kennen uns seit der Schulzeit und er ist HNO-Arzt. Und wir waren dann, wie das meistens so ist, die besten Ideen kommen ja in der Freizeit. Wir waren Bier trinken in der Grippesaison und er hat sich so ein bisschen darüber aufgeregt, wie voll ihre Ambulanzen eigentlich sind, weil wenn der Grippesaison ist, dann geht es ihm ab. Das war das eine. Das andere, was ihn aber auch total genervt hat, war, dass er gesagt hat, immer wenn die Grippesaison losgeht, ist es so, dass jedes Mal, wenn da quasi ein Mann drinnen ist, kommen dann meistens die Pflegerinnen oder die Kolleginnen mit kleinem I und rollen so ein bisschen die Augen und sagen, schon wieder so ein schwerer Fall von Männergrippe da drin. Gerade wenn die Ambulanzen voller sind, dann schwindet vielleicht auch das Verständnis für Leute, die mit leichteren Erkrankungen aufschlagen. Und dann haben wir wirklich in diesem Lokal angefangen, mal nachzuschauen, was gibt's denn eigentlich zu Männerschnupfen? Und sind dann relativ schnell draufgekommen, da gibt's eigentlich nichts. Dass es da so wenig Forschung auch gibt zu so diesen Gender-Unterschieden, haben wir auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite auch bezeichnend gefunden und haben uns gedacht, schauen wir mal, ob wir da was tun können.
Männerschnupfen, wie würdest du das definieren? Wie ist da dein Bauchgefühl?
Wie ich Männerschnupfen definieren
würde? Oder Männergrippe, sagt man hier, glaube ich, mehr.
Eine 0815 Erkältungserkrankung. Mhm.
Mit starkem Leiden.
Mit überdurchschnittlich ausgeprägtem Drama.
Also die Frage ist so ein bisschen, zum einen ist es das, was du da gerade sagst, also lassen sich Männer einfach gerne pflegen, sind weniger leidensfähig. Ich kenne relativ viele Männer in meinem Umfeld, die lassen sich halt auch gerne nicht mit der Diagnose Schnupfen abspeisen, die haben dann was anderes, mhm. Die sagen auch nicht blauer Fleck, die sagen Hämatom, so.
Männer sagen auch tatsächlich, ich will, das ist auch so Mario-Bart-mäßig,
aber darum geht es ja jetzt in
genau, ich möchte es auch noch mal einmal sagen, wenn Freundinnen von mir erkältet sind, sagen sie zu mir, ich bin erkältet. Wenn Freunde von mir erkältet sind, sagen die zu mir, ich habe Grippe.
Richtig.
Es ist aber eine Erkältung, nicht jede Erkältung ist eine Grippe.
Guck mal, das ist ja, wie gesagt, anekdotische Evidenz, das ist so wahrscheinlich gar nicht wahr und dazu kommen wir jetzt auch gleich.
Na,
ne?
Gott sei Dank.
Es ist ja auch nicht so leicht zu messen, ne? Es ist ja ein Gefühl, ne? Wie krank fühle ich mich? Deshalb zum Versuchsaufbau. Wie habt ihr das gemessen, Herr Dr. Riedel?
Also es gibt sowas wie sozialisiertes Gesundheitsverhalten oder Krankheitsverhalten und es gibt aber auch sowas wie wirkliche physiologische messbare Unterschiede. Und bei Männerschnupfen war ja das genau das Problem. Wir müssen es irgendwie messbar machen, auf eine wissenschaftliche Hypothese runterbrechen. Haben wir gesagt, okay, wenn der Männerschnupfen wirklich existiert, dann heißt es, bei gleichem objektivierbaren Krankheitsbild müssten die Männer mehr leiden. Dann könnte man von Männerschnupfen reden, weil das ist dann so ein bisschen, die Männer jammern halt. Wir hatten das Glück, dass mein Freund zu dem Zeitpunkt gerade eine Studie mit abgeschlossen hat, als einer der Hauptautoren, wo es um so ein Medikament gegangen ist, das bei akuter Erkältung helfen soll. Das war mit einer Tiroler Firma, die waren nett Weise bereit, uns ihre Daten dann auch für Sekundärforschung zu überlassen. Die haben nämlich die Studie ganz schlau aufgezogen, weil die zum einen eben geschaut haben, was sind so objektivierbare Faktoren, und da gibt es eben diesen Symptomscore, den die HNOler berechnen, dass sie sich Rachenrötung und alles Mögliche anschauen, wo ich mir jetzt nicht so genau auskenne, aber die können das auf jeden Fall irgendwie schlau objektivieren. Und auf der anderen Seite hat man den Leuten dann auch einen Fragebogen vorgelegt, wo so diese subjektive Krankheitslast erfragt worden ist. Der heißt Sino-Nasal Outcome Test. Das finde ich ganz witzig, weil abgekürzt heißt der SNOT, also Englisch für Rotz. Dadurch hatten wir quasi zu den mehr oder weniger gleichen Zeitpunkten einen objektiven Parameter und einen subjektiven Parameter. Und das war genau eine ideale Situation, um unsere Hypothese zu testen.
So, jetzt aber die Frage, was ist denn rausgekommen?
Ja, unsere Idee war ja quasi, wenn wir die Hypothese Männerschnupfen bestätigen wollen, dann müsste es ja so sein, dass eben die Männer mehr leiden als die Frauen. Und dann war es so, wenn wir diesen MMS-Score, also diesen objektivierbaren Score angeschaut haben, haben die Männer und die Frauen genau mit dem gleichen Score gestartet. Das heißt, die waren gleich belastet zu Beginn der Erkrankung. Und interessanterweise haben zu dem Zeitpunkt die Frauen aber einen höheren Krankungswert, höheren subjektiven Leidensdruck angegeben. Das heißt, das war schon mal das Erste, wo diese Hypothese nicht ganz gestimmt hat, sondern eigentlich das Gegenteil da war. Und das hat sich gezeigt, dass die Frauen sich schneller erholen, objektiv. Also Männer brauchen länger, um wieder gesund zu werden als Frauen. Und gleichzeitig haben wir die Frauen mit einem höheren Leidensdruck gestartet und der ist aber auch schneller nach unten gegangen. Das heißt, die Frauen erholen sich psychisch und körperlich schneller als die Männer.
Aber jammern offensichtlich doch mehr.
Am Anfang.
Das so übersetzen?
Am Anfang. Also es ist genau umgekehrt. Am Anfang jammern die Frauen mehr.
Werden aber schneller gesund.
Dementsprechend gerechtfertigter ist es, dass Männer auch länger jammern. Das kam für uns alle überraschend.
Ja.
Es kommt ja auch nicht so oft vor, dass der weibliche Körper mit einer höherklassigen Ausstattung als der männliche versehen ist. Also,
absolut.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Regelblutung und Zellulite aufwiegt, aber immerhin. Auf der anderen Seite, kleiner Anflug von schlechtem Gewissen. Also Generationen Männer haben wir mit Häme überschüttet, mit Schimpf und Schande, belächelt und verflucht. Naja.
Also musst du dich jetzt zu Hause entschuldigen? Meine Frage.
Das ist mir zu privat. Aber
gut.
So ganz offen würde ich sagen, also da sind doch sicherlich sehr viele Männer tagelang ohne WLAN im Zimmer gewesen. Einfach um sich mal zu besinnen.
Um sich mal wieder selbst zu spüren.
So. Ja, könnt ihr selber überlegen, ob ihr euch jetzt mal zu Hause entschuldigen mögt oder nicht. Es ist jetzt die Frage, wo kommt das her? Da gibt es so ein paar Ideen. Also zum Beispiel so, ja, aus der Historie, ne? Also Frauen mussten sich immer um die Betreuung der Kinder kümmern. Deshalb war das wichtig, dass sie schnell wieder gesund waren. Und Mann war egal, ob der jetzt schnell wieder in die Füße kommt oder später gar nicht. Ich finde es eigentlich ein bisschen interessanter, ob sich daran denn jetzt was ändert. Weil die Rollenbilder, die haben sich ja auch geändert. Also es gibt natürlich immer noch ein paar Leute, Beziehungen, die klassisch verlaufen, also der Mann 9 Stunden Trockenbau oder im Vorstand vom DAX-Unternehmen und so, und die Frau macht es zu Hause gemütlich. Gibt es natürlich, aber in vielen Beziehungen versucht man ja mittlerweile auch Care- und Erwerbsarbeit aufzuteilen. Und wir wissen ja alle, ein Kita-Kind akzeptiert keine Krankschreibung. Also das will auch Betreuung, wenn die Eltern, Mann oder Frau, egal wer gerade zuständig ist, mit 39 Grad Fieber im Bett liegt.
Also vielleicht gibt es so Veränderungen, dass Männer jetzt auch die Erfahrung machen, was es heißt, nicht ausfallen zu dürfen und nicht ausfallen zu können. Könnte es zur Verschiebung in dieser Männerschnupfengeschichte geben. Und eine andere Sache, die ich auch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, wenn man so zwischen November und Januar den Fernseher anmacht und sich Werbungen anschaut, dann kommt so gefühlt in jeder dritten Werbung ein kranker Mann vor. Also da gibt es einfach auch ganz veritable ökonomische Interessen dahinter, die irgendwie so dieses Narrativ mit bedienen, wo, ich will jetzt da nicht von irgendwie Verschwörung der großen Nasentropfenindustrie oder so etwas reden, aber ich glaube, dass es schon etwas ist, dass da so Narrative auch bedient werden, um einfach Umsatz zu machen mit bestimmten Produkten. Und so Erkältungsprodukte, das geht gut weg.
Am Ende ist es immer Economy, ne? Weil jeder will ja lieb die Brust eingerieben bekommen, ja, wenn es ihm nicht gut geht. Das kann ich schon verstehen.
Schlaf dich gesund, kleine Ballerina.
Und es bleibt ja dabei, ne? Wie auch deine Flexpertin schon gesagt hat, Wohlbefinden oder Unwohlsein, alles läuft irgendwie dann doch über den Kopf. Also vielen Dank, David Riedel, für diese Studie. Und falls ihr auch so gern in Studien schmökert, wie zum Beispiel Anne, die Studie kommt in die Shownotes, dass man auch immer mal was Schriftliches hat, wenn es dann hart auf hart geht, ne? Also die nächste Erkältungssaison kommt ja auf jeden Fall. Und es ist ja schön, wenn man da nochmal bestätigen kann, mir geht's wirklich lange schlecht.
Und das ist das Fazit.
Wir fangen an mit dem Vokabular. Hypochonder sagt nur noch Onkel Herbert am Skat-Stammtisch. Stammtisch. Am Skat-Stammtisch, Steffi. Am
Stammtisch.
Stammtisch. Der Begriff ist stigmatisiert, will ich nur sagen. Also nennen wir es Krankheitsangst.
Aber Skat-Stammtisch darf man noch sagen. Merke, Menschen, die unter Krankheitsangst leiden, sind ganz schön im Stress und auf keinen Fall zu beneiden. Da sehnt sich niemand nach Aufmerksamkeit und simulierten Appenarm. Das nimmt einem wirklich die Lebensfreude.
Rückversicherung beseitigt nicht die Unsicherheit. Also egal, wie oft Partner, Eltern, Freunde einem sagen, der Leberfleck, der sieht mir unauffällig aus, das wird eine Krankheitsangst nicht heilen können. Also Tipp für Angehörige, nehmt die Ängste zwar ernst, verliert die Empathie nicht, aber werdet auch nicht Teil der Aufrechtshaltung der Störung, so hat Dr. Pohl das genannt.
Es ist egal, was ist, jemand mit Krankheitsangst dreht sich da einfach rein in das Thema und am Ende der Gedankenspirale steht tatsächlich der eigene Tod. Das muss man sich mal vor Augen halten. Der Zustand ist nicht immer unbedingt dauerhaft. Also bei vielen kommt das auch so in Wellen. Aber oft reicht einfach nur ein Partygespräch oder eine Vorabendserie, die im Krankenhaus spielt und die Hypochondrie eskaliert wieder. Die Krankheitsangst.
Dann sehr offensichtlicher Hinweis, aber zur Sicherheit trotzdem nochmal, Dr. Google ist ein ganz beschissener Arzt. Auch sogar für Privatpatienten. Nur weil man ab und zu mal Malaria googelt, wenn man erhöhte Temperatur hat, ist man nicht direkt Krankheitsangstpatient. Aber wenn eure Angst euch den Schlaf raubt, euch bei der Arbeit ablenkt, ständige Arztbesuche wirklich einen Großteil eurer Freizeit auffressen, dann sollte der nächste Arztbesuch vielleicht doch beim Therapeuten oder bei der Therapeutin sein. Allein findet man da eigentlich ziemlich schwer wieder raus.
Auslöser kann übrigens alles Mögliche sein. Bei Benjamin in erster Linie Unsicherheit.
Und krankheitsängstliche Personen sind Männer und Frauen gleichermaßen. Und die sind keine Egoisten, denen irgendwie nichts wichtiger ist als die eigene Gesundheit. Meist sind die Ängste eher vom Gegenteil bedingt. Also weil man Angst hat, durch Krankheit oder Tod andere Menschen im Stich zu lassen.
Ja, und dann, was soll ich sagen, Thema Männerschnupfen. Nein, anscheinend ist es tatsächlich so, dass Männer und Frauen am Anfang einer Erkältungsphase gleich krank sind. Frauen aber tatsächlich ein bisschen lauter jammern, dann aber schneller gesund werden. Das heißt, Männer genesen wohl wirklich schleppend, klagen dementsprechend auch länger über Symptome. Schimpf und Schande zu verschütten über einen nur quälend langsam gesund werdenden Mann, das ist tatsächlich nicht angebracht. Ja, hat ja niemand gesagt, dass ihr hier nur die Infos bekommt, die euch gefallen.
So ist es. Schade.
Es gibt so ein paar Menschen, die ganz klug auf die Welt blicken und die für mich erst mit dem Medium Podcast sichtbar und hörbar geworden sind. Und das, obwohl sie schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten auf anderen Kanälen unterwegs
waren. Magst du irgendwann zum Punkt kommen? Weil sonst, finde ich, entsteht der Eindruck, das ist eine lange Anmoderation für die Pochers, Steffi. Und da willst du hoffentlich nicht hin.
Ich kann dich ja mal überraschen. Aber in dem Fall geht es um Jagoda Marinic.
Ah, ja.
Die ist Schriftstellerin, Dramatikerin und Kolumnistin, Mitglied des PEN-Zentrums, 1000 Preise und noch mehr kluge Gedanken. Und trotzdem hat sie sich runtergelassen, auch in unserem
Niveau
tätig zu sein. Sie ist auch Podcast-Host, auch vom Podcast Freiheit Deluxe.
Genau, da geht's, und das wird euch bei dem Titel wohl nicht überraschen, ums Thema Freiheit. Das Wort hatte zwischenzeitlich ja ein kleines Imageproblem, gerade während der harten Corona-Jahre. Möchte die Wunden an dieser Stelle nicht wieder aufreißen. Auch der Song von Marius Müller-Westernhagen hat nicht so viel für den Begriff getan. Dabei ist die Freiheit zu sagen, was man möchte oder zu reisen, wohin man will, sein Leben so zu führen, wie man da Bock drauf hat, sich zu verlieben, in wen man sich verlieben will. Das ist ja ein Pfund, Steffi. Es ist eine Errungenschaft, die man ja gar nicht so richtig zu schätzen weiß, wenn man es jeden Tag irgendwie wie selbstverständlich einfach nutzt.
Ja, und insofern ist Freiheit für jeden ein gutes Thema. Und Jagoda Marinic hat ein Händchen bei der Gästeauswahl, muss ich sagen. Das sind nicht Leute, die in der ersten Reihe stehen normalerweise, sondern die im Hintergrund viel machen. Nicht alle, aber viele. Zuletzt habe ich Daniel Drepper gehört. Name sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts.
Mir nicht.
Er ist Investigativjournalist, hat zum Beispiel diesen Machtmissbrauch bei Springer aufgedeckt und dann letztendlich mit dieser Recherche zusammen mit Kollegen und Kollegin Julian Reichelt gestürzt. Diese Rammstein-Recherchen, Row Zero, wir erinnern uns, die gehen auch auf sein Konto. Also bei ihm geht es natürlich auch um die Freiheit der Presse. Dann habe ich bei Jagoda Marinic auch Klaus Leggevi kennengelernt. Den liebe ich total. Das ist so ein Politikerklärer, wie es nur ganz, ganz wenige gibt. Den lege ich euch in jeder Form sehr ans Herz. Sandra Maischberger war schon da, Hans Siegel. Also das sind alles sehr lange Gespräche, so anderthalb Stunden. Und das ist wirklich eine große Empfehlung.
Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinitsch kriegt ihr in der freiheitlichen ARD Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Stefanie, hast du in deinem kleinen Leben schon mal eine Pro- und Kontraliste gemacht, um irgendeine Entscheidung zu treffen?
Für alles. Also am Ende habe ich mich dann meistens trotzdem so entschieden, wie es mir gerade in Kram passt. Was übrigens häufig nicht ganz so klug ist. Ich finde, weil vieles, für das man sich entscheiden muss, das ist auf den ersten Blick sehr verlockend und spannend, entpuppt sich dann aber im weiteren Verlauf als gar nicht mehr so richtig geil, wie in der ersten Euphorie. Ich bin bei Entscheidungen grundsätzlich so der Typ, wie der Cast von Goodbye Deutschland. Am Anfang denke ich so, geil, ich wandere nach Mallorca aus und dann stelle ich fest, oh, hier gibt es ja schon eine Tapas-Bar. Ich
kann gar keinen Spaß. Ein Solarium macht ja gar keinen Sinn.
Scheiße. Ja, so bin ich bei Entscheidungen. Ich denke, es wäre meistens besser, sich an Pro- und Contra-Listen zu halten. Und du?
Ich habe das, glaube ich, früher manchmal in Beziehungen gemacht, also wenn ich mir nicht entscheiden konnte, ob das noch Sinn macht. Ja.
Meinst du auf der einen Seite Mario und auf der anderen Seite?
Nee, eher so mit David. XY zusammenbleiben, ja oder nein, was läuft gut, was läuft nicht gut.
Aber
am Ende habe ich natürlich das gemacht, was jede mit 20-Jährige macht. Ich habe die Liste sorgfältig zusammengefaltet, sie weggeworfen und bin mit einem Arschloch zusammengeblieben.
So.
Aber es gibt so ein paar vermeintliche Hilfestellungen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Also Pro- und Kontraliste, ein Entscheidungs-Canvas. Ich glaube, da bastelt man was. Dann gibt es so eine 10-10-10-Regel. Ja, beim Basteln sind wir schon raus.
Kenne ich nicht, die 10-10-10-Regel.
Ich kenne die auch noch nicht.
Na gut, dann können wir ja kennenlernen vielleicht. Ne?
Ja.
Möglichkeit wäre auch gesunder Menschenverstand
zum
oder
Beispiel.
Bauchgefühl. Das fängt ja bei kleinen Fragen an, wie nehme ich beim Asiaten die 126 oder die 79 und endet bei, schmeiße ich den Job hin, um, wie gesagt, ein Solarium auf Teneriffa zu eröffnen. Wir können euch da jetzt nicht helfen. Wir sind wahrscheinlich auch schlechte Ratgeberinnen, wenn es um die richtige Entscheidung geht.
Wir kennen euch nicht gut genug dafür. Sonst würden wir es natürlich sofort tun.
Aber wir wollen euch kennenlernen. Mhm. Aber es wird ja wohl einen Weg geben, so ein paar sinnstiftende Tricks zu erlernen. Sei es denn diese 10-10-10-Regel oder wie du gerade gesagt hast, die ich direkt anschließend an diese Folge ergoogeln werde.
Ihr googelt erstmal allerdings gar nichts, weil wir kümmern uns ja für euch. Ihr könnt euch einfach zurücklehnen, Entscheidung treffen für Unentschiedene im nächsten Flexikon.
So, jetzt fragt
euch
dich,
für uns was.
Ich treffe ja morgen
Steven
Gätchen. Überraschend, was ziehe ich an? Da geht's ja schon mal los. Kann ich da schon die 10, kommt da schon die 10, 10, 10? Oder ziehe ich einfach wie immer 7 Achtel Hose und bequeme Schuhe?
Wie wär's, wenn du dir ein Kleid aus einem Entscheidungs-Canvas schneiderst?
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.